Es war einmal ein König, der war unermesslich reich und schön und mächtig. Viele von euch haben mich darauf angesprochen am letzten Sonntag. Sie würden gerne die Fortsetzung hören. Hier ist die Fortsetzung. Beziehungsweise hier ist nochmal das Märchen mit einer etwas anderen Endung. Der König fuhr über Land und wie es sich so begibt, wenn Könige über Land fahren. Er sah da ein Mädchen stehen am Wegesrand und fand sie schön und ist zu ihr hingegangen und hat sie gefragt, willst du mich heiraten? Ja, haucht das Mädchen. Ist auch klar, wenn man vom König gefragt wird, kann man ja fast nichts anderes sagen. Aber, fragt sie, wo werden wir wohnen? Der König sagt, hier bei dir. Ich werde meinen Palast verlassen. Ich werde mein Reichtum hinter mir lassen. Wir werden hier wohnen, wo du wohnst. Hier ist ein schöner Bach vor deiner Hütte. Du hast hier deine Eltern und Geschwister und deine Gänse, um die du dich kümmerst. Hier werden wir wohnen. In der Nacht kann das Mädchen kaum schlafen. Viele, viele Fragen kommen ihr und quälen sie. Vielleicht ist es gar kein König, überlegt sie sich. Denn ein normaler König macht das nicht. Welcher König ist schon so blöd und verlässt seinen Palast und sein Reichtum, um bei mir hier zu wohnen? Vielleicht wurde er enterbt und ist nun froh, wenn er bei mir eine Wohnung findet. Vielleicht treibt er auch nur sein mieses Possenspiel mit mir. Will mich nur hinters Licht führen und sobald ich, naives, kleines, dummes Mädchen, anfange, ihm zu glauben, lacht er mich aus, weil ich so dumm bin und das wirklich für die Wahrheit halte. Vielleicht, so überlegt sie sich, vielleicht geht's ihm ja eigentlich auch nur um sich. Er will sich toll finden in seiner Großzügigkeit, was für ein ungewöhnlicher, außergewöhnlicher König er ist, der alles ganz anders macht als andere Könige. Eigentlich geht es ihm um sich und gar nicht um mich. Und vielleicht, so überlegt sie sich, hat er ja auch nur Mitleid mit mir. Er heiratet mich nur aus Mitleid. Oder ein Gedanke setzt ja auch ganz besonders zu, ich werde ja eigentlich gar nicht neben ihm bestehen können. Er ist so groß und schön und mächtig und klug und belesen und kann schreiben und sogar kochen. Er kann alles besser als ich. Ihn werden sie bewundern und mich, graue Maus, werden sie verachten. Nein, es wird nicht gehen, sagt dieses Mädchen bei sich in dieser Nacht, in dieser schlaflosen Nacht. Am nächsten Morgen muss ich zum König gehen und ihm sagen, dass es nichts wird mit uns beiden. Sie macht sich auf am nächsten Morgen, um zum König zu gehen. Aber noch bevor sie ihm irgendetwas sagen kann, sagt er, du, ich habe gemerkt, du warst die ganze Nacht wach und schlaflos, weil du mir meine Liebe nicht glauben kannst. Aber auch ich habe nicht geschlafen und ich habe mir überlegt, wie könnte ich dir das wirklich so rüberbringen, dass ich es wirklich ernst meine und dass meine Liebe nicht nur irgendwie eine leicht vorüberfliegende Idee ist, sondern dass ich wirklich dich meine. Und wirklich dich liebe. Wie könnte ich dir das zeigen? Und er zieht aus seiner Tasche einen Stein und gibt ihr ihn und sagt, schau, das ist ein ganz besonderer Stein. Dieser Stein, den ich dir schenke, wird niemals erkalten. Er wird immer so warm sein, wie mein Herz, das für dich schlägt. Ich schenke dir diesen Stein. Und immer, wenn du diesen Stein berührst oder in deinem Kleid bei dir trägst, wirst du spüren, wie warm er ist. Du wirst dich erfreuen an seiner Wärme und du wirst merken, dass das, was ich dir sage, nicht nur leere Worte sind, sondern dass ich wirklich, auch wenn ich physisch, körperlich nicht bei dir sein kann, dass ich immer bei dir bin und dass ich dich liebe und dich immer in meinem Herzen trage. Das Mädchen nimmt diesen Stein vom König und spürt, wie warm dieser Stein ist. Und als sie diesen Stein berührt, dadurch fließt sie eine unaussprechliche Freude und Gewissheit. Und sie weiß, dass sie diesem König trauen kann. Und sie gibt ihm ihr Ja-Wort und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende miteinander. Seid ihr jetzt zufrieden? Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung, sagt Paulus, die christliche Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir wollen heute so ein bisschen über die Kraft der Hoffnung nachdenken. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, sagt der Paulus. Hoffnung kann sehr wohl zu Schanden werden. Ich weiß nicht, auf was ich schon alles gehofft habe in meinem Leben. Auf viele Dinge, die sich nicht erfüllt haben. Hoffnung kann sehr wohl zerbrechen. Mit einem Wort, mit einem Brief, mit einer E-Mail, mit einem Telefonat. Mit einer Diagnose, mit einer unerwarteten Reaktion kann etwas in sich zusammenstürzen, das mich jahrelang motiviert und getragen hat. Vernichtet, mit einem Satz, mit einem Augenblick zerbrochen. Und in dieser Hoffnung, von der Paulus spricht, geht es um meine Lebenshoffnung. Da geht es darum, ob mein Leben im tiefsten und letzten sich bewährt und zur Erfüllung kommt. Bei dieser Hoffnung geht es darum, ob mein ganzes Leben in Summe, ob ich begründet glauben darf, dass es zum Ziel kommt. Oder ob ich in dieser Furcht, in dieser Angst leben muss, dass es am Ende vielleicht doch umsonst war, nichtig, dass es sich nicht gelohnt hat. Bei dieser Hoffnung geht es letztendlich um eine ewige Dimension meines Lebens. Gibt es etwas, das mein Leben trägt und festhält? Manches mag zerbrechen, vieles mag sich vielleicht nicht erfüllen, aber mein ganzes Leben in Summe, werde ich am Ende sagen, es ist gut, dass ich es gelebt habe. Ich bin am Ziel meiner Hoffnung angekommen. Mein Leben ist geborgen, ist aufgehoben, ist am Ziel angekommen. Kann ich das sagen? Werde ich das sagen? Und Paulus sagt, wenn du auf Jesus hoffst, wenn du deine Hoffnung in Gott setzt, wird deine Hoffnung nicht zu Schanden werden. Und er gibt in diesem Text Römer 5, Vers 1 bis 5 einen doppelten Grund an. Für Paulus ist das mit dieser Hoffnung wie mit einer Kette. Vom Hebräischen, von der Grundbedeutung des Wortes Hoffnung, ist die Hoffnung wie ein gespanntes Seil. Das kennen wir auch noch so ein bisschen, wenn wir davon sprechen, dass wir auf etwas gespannt sind. Dass wir mit Spannung etwas erwarten. Da ist etwas sozusagen in der Zukunft, das mich jetzt schon zieht, das mich in Gedanken und in meiner Seele dorthin zieht, wo ich hin möchte. Das kennen wir vielleicht noch von den Kindern, wenn man auf Weihnachten wartet. Da ist man so gespannt. Da ist man in Gedanken, obwohl es vielleicht erst der 1. Dezember oder der 6. Dezember ist, in Gedanken ist man immer schon am Heiligabend. Man ist schon beim 24. Wie wird es sein? Und da ist so ein gespannte Hoffnung, ein gespanntes Seil, das einen förmlich zieht dorthin, wo man hinkommen möchte. Das ist so ein bisschen die Grundbedeutung des hebräischen Wortes. Und die kennt der Paulus auch. Aber er gebraucht hier sozusagen nicht ein Seil, sondern eine Kette. Und diese Kette besteht aus mehreren Gliedern. Wir lesen jetzt mal Römer 5, Vers 3 bis 5. Wir nähern uns so ein bisschen in den ganzen Text hinein. Paulus sagt nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus spannt diese Hoffnungskette und zeichnet uns hier verschiedene Glieder vor Augen. Er sagt, da ist die Bedrängnis und die Bedrängnis, die bewirkt Ausharren. Und das Ausharren bewirkt Bewährung und die Bewährung bewirkt Hoffnung. Und so spannt er Glied für Glied diese Kette, diese Hoffnungskette und dann am Schluss sagt er, diese Hoffnung, die kann nicht zu Schanden machen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir werden uns nächsten Sonntag, da ist der Manuel dran, aber in 2 Wochen noch einmal diese Kette näher anschauen. Also wir machen noch mal eine Fortsetzung, weil da so viel drin steckt. Aber wir werden uns jetzt heute Stück für Stück dieser Hoffnung annähern und uns einmal anschauen, wo diese Kette eigentlich festgemacht ist. Denn diese einzelnen Glieder, das ist gut und schön. Bedrängnis bewirkt Ausharren, Ausharren bewirkt Bewährung, Bewährung, Hoffnung und so weiter. Aber bei einer Kette ist ja entscheidend, wo ist die fixiert? Die muss ja irgendwo festgemacht sein. Und der Paulus nennt uns sozusagen 2 Ankerpunkte, 2 Fixpunkte, wo diese Hoffnungskette, die christliche Hoffnung, wo die festgemacht ist. 2 Ankerpunkte, 2 Fixpunkte. Wir gehen noch einen Schritt weiter vor in diesen Text. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist das, womit der Paulus beginnt. Das ist das, womit alles beginnt bei Paulus. Das ist das, womit alles beginnt im christlichen Glauben. Es beginnt mit dem Evangelium von Jesus Christus. Es beginnt mit dem Kreuz. Das eine Ende dieser Kette, das ist festgemacht im Kreuz. Ich habe mir überlegt, ob ich da irgendwie eine Vorrichtung hinmache, aber dachte, das will ich doch nicht riskieren. Dann könnte man das hier so jetzt festmachen. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Die christliche Hoffnung ankert am Kreuz, in der unermesslichen Liebe, die der Messias Jesus Christus uns erzeigt hat, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Dort beginnt alles. Keine Hoffnung ohne Jesus. Keine Hoffnung ohne das Kreuz. Keine Hoffnung ohne die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Das ist der eine sichere Ankergrund für dieses Seil. Und Paulus hat ein ganzes Kapitel in 1. Korinther 15 darüber geschrieben, was wäre, wenn dieser Ankergrund nicht fest wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und er kommt immer wieder darauf zurück. Und das ist passiert und das ist das, wo Gott gehandelt hat. Unwiderruflich, unauslöschlich hat Gott in Jesus Christus gehandelt und das Heil vollbracht. Das ist der Ankerpunkt außerhalb von uns selbst. Das ist der Ankerpunkt in Jesus Christus. In 14 Tagen werden wir darüber auch noch mal näher nachdenken. Aber heute reden wir über diesen anderen Ankerpunkt. Heute reden wir über Pfingsten. Und der Paulus sagt, die Kette, die ist nicht nur am Kreuz festgemacht, sozusagen bildlich, die hat noch einen anderen Ankerpunkt. Diese Hoffnungskette ist festgemacht in unserem Herz. Diese Hoffnung ankert und wurzelt in unserem Herz, in uns. Gott hat diese Hoffnung, diese Hoffnungskette eingepflanzt in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist die überragende Botschaft von Pfingsten, wie Paulus sie skizziert. Es gibt ganz verschiedene Perspektiven auf Pfingsten. Man kann es aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten beleuchten. Man kann sprechen von dem Lebensstrom, den Gott geschaffen hat. Man kann vom Alten Testament herkommen und Pfingsten mit diesem Wasserstrom beleuchten, der in die Wüste fließt und das dürre Land zum Blühen bringt. Man kann Pfingsten betrachten von der Kraft, die der Heilige Geist schenkt und in seinen Gaben zur Entfaltung bringt. Paulus hat hier diesen Fokus der Hoffnung. Paulus spricht hier davon, dass Gott selber in uns eingepflanzt hat, verankert hat, eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden kann. Er nennt im Römerbrief den Heiligen Geist auch ein Unterpfand der Hoffnung. Auch im Römerbrief, ein Unterpfand. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal irgendwo ein Pfand abgeben musstet. Gibt da so bestimmte Einrichtungen oder Verleihungseinrichtungen, wo man sich ein Boot oder keine Ahnung, irgendwas ausleihen kann. Und dann muss man ein Pfand hinterlassen, einen Ausweis oder einen Führerschein oder so, oder vielleicht auch mal 100 Euro oder so. Einfach ein Unterpfand. Und wozu dient dieses Pfand? Man will sicherstellen, dass man nicht betrogen wird. Man will sicherstellen, dass derjenige den Gegenstand, den er ausgeliehen hat, auch wieder zurückbringt. Und dieses Pfand sollte in der Regel, sage ich mal, irgendwie was Wertvolles sein. Was Bedeutendes, auf das der Besitzer eigentlich gar nicht gern verzichten möchte. Ja, also so irgendwie ein Kaugummipapier oder so als Pfand. Nee. Das muss schon ein Ausweis sein oder eben irgendwas, was wehtut oder was man nicht verlieren möchte oder im günstigsten Fall auch etwas, wo man den Pfandgeber dann auch identifizieren kann. Also selbst wenn der sich dann über alle Berge davon macht, wenn man einen Ausweis hat, tja, Pech gehabt, dann hat man den ganz schnell identifiziert und lokalisiert und dann ist es nichts mit Betrug oder so. Ein Gegenstand als Pfand. Es gibt auch eine härtere, eine existenziellere Form von Pfandgabe oder Pfandnahme. Wenn man nämlich nicht einen Gegenstand pfändet, sondern wenn man eine Person pfändet oder als Pfand geben muss. Wir sprechen da eigentlich schon gar nicht mehr von Pfand. Das ist ja schon fast eine Geiselnahme. Wenn man also eine Person verhaftet oder behaftet und sagt, du bleibst da, bis der wiederkommt. Du bist meine Garantie dafür, dass der das auch wirklich macht, was er mir versprochen hat. Da geht es also nicht nur um einen Gegenstand, sondern da geht es um eine Person. Und das ist natürlich um vieles existenzieller, weil gut, Gegenstände, man kann die verlieren oder weggeben, sagen, ist mir jetzt alles nicht so wichtig. Ich habe noch 3 andere Ausweise, ich kann mir auch jederzeit einen neuen machen. Wenn es um eine Person geht, die man möglicherweise liebt, die gibt man nicht preis. Der Heilige Geist im Denken des Paulus ist so etwas wie eine personale Geisel, wie ein Pfand, das Gott selber gibt. Um uns deutlich zu machen, hey Jungs, hey Mädels, ich halte mein Versprechen. Ich halte mein Versprechen. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde mit 100%iger Sicherheit das erfüllen, was ich dir versprochen habe. Und ich lasse dir mein Unterpfand. Ja, ich gebe dir sogar eine Geisel, wenn du das so möchtest. Ich schenke dir mich selbst. Ich schenke dir mich selbst in der Person des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Der Heilige Geist ist das Versprechen Gottes in Person, das in uns wohnt. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, das personifizierte Unterpfand, das Gott in uns wohnen lässt, als unverbrüchliches Versprechen, dass er seinen Plan durchführen wird. dass er das ans Ziel bringen wird mit uns, was er uns versprochen hat. Und deshalb ankert diese Kette nicht nur am Kreuz, sondern die ist auch eingepflanzt in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und diese Kette, diese Hoffnung, die ist gespannt. Und Gott zieht uns sozusagen an dieser Hoffnungskette immer wieder in seine Gegenwart. Und weil dieser Heilige Geist in uns wohnt, sagt Paulus, kann deine Hoffnung nicht zu Schanden werden. Deine Hoffnung, das geht gar nicht. Gott kann uns nicht betrügen. Gott hat sich auf zweifache Weise verbürgt, dass er glaubwürdig ist und dass er dein Leben und das Schicksal dieser Welt an ein gutes Ziel bringen wird. Er hat sich am Kreuz verbürgt und er hat sich durch den Heiligen Geist verbürgt, den er uns gegeben hat. Nochmal Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und jetzt sind wir wieder am Anfang bei diesem Märchen, das ich so ein bisschen ja gewählt habe, um das zu illustrieren, um was es geht. Dieser Stein, den der König diesem Mädchen gegeben hat, der so warm ist wie sein eigenes Herz und der nie erkalten wird. Und immer, wenn dieses Mädchen diesen Stein berühren wird, dann wird es wieder neu erfüllt werden von Gewissheit und Freude und wieder neu erfüllt werden von dieser Liebe, die der König hat zu diesem Mädchen. Gott hat uns nicht einfach nur einen Stein gegeben. Gott hat uns sich selbst geschenkt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, hat nicht nur die Gewissheit, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist und ihm ewiges Leben schenkt, sondern er hat durch den Heiligen Geist, den jeder empfängt, der an Jesus glaubt, er hat durch den Heiligen Geist auch dieses Unterpfand, dieses lebendige, unverbrüchliche Unterpfand der Hoffnung in seinem Herzen. Ich sag's mal so, du kannst gar nicht aufhören, Gott zu lieben. Du kannst nicht aufhören, auf Gott zu hoffen, weil der Heilige Geist in dir liebt und der Heilige Geist in dir hofft. Paulus will uns etwas zusagen, das wir eigentlich kaum für möglich halten. Paulus sagt, du wirst immer wieder neu entfacht werden in deiner Liebe zu Gott. Da brennt in dir ein Feuer, das nicht ausgepustet werden kann. Da fließt etwas von der Liebe Gottes in dir, für das Gott sich selbst verbirgt. Das wird dich durchtragen. Das wird dich halten. Das wird immer wieder neu anfangen in dir. Und wisst ihr, der Paulus spricht ja jetzt nicht nur von Gutwettersituationen. Der Paulus legt seinen Fokus ja gerade auf die Situationen, in denen es hart hergeht. Er spricht, nochmal vielleicht 3 bis 5, bitte. Er spricht ja von den Bedrängnissen. Wenn Paulus vom Heiligen Geist spricht, dann spricht er nicht von einem Gefühl. Er spricht nicht von dem, dass wir alle high sind oder gut drauf sind. Der Heilige Geist ist für Paulus nicht so ein Wellness-Programm. So für gute Zeiten. Sondern Paulus nimmt hier ganz bewusst die Bedrängnisse in den Blick. Er sagt, weil wir so eine Hoffnung haben, weil Gott dieses Seil gespannt hat, rühmen wir uns nicht nur der guten Dinge, die uns passieren, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und Paulus schreibt im Römerbrief sehr wohl davon, was das für Dinge sind. Wenn ihr mal Römer 8 lest, da spricht er von Schwert und Hunger und Blöße und Gefahr. Er spricht vom Tod. Er spricht von den dämonischen Mächten, die unser Leben bedrohen. Er spricht von ganz vielen Dingen, die schmerzhaft in unser Leben einbrechen. Und wir fragen uns, lieber Paulus, hält dieses Seil in den Bedrängnissen? Wenn mir etwas passiert, wenn ich Leid, Schmerz, Enttäuschungen, Tod und Verlust erfahren muss, ist dann meine Hoffnung nicht umsonst? Und Paulus sagt, nein, gerade in diesen Bedrängnissen wird sich bewähren, dass die Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. Und deshalb spricht er davon, dass wir uns nicht nur an den guten Tagen rühmen, dass wir nicht nur an den guten Tagen an Gott glauben oder ihm vertrauen, sondern dass durch den Heiligen Geist auch an den schlimmen, an den bösen Tagen eine Kraft in uns wohnt, die uns hoffen, die uns glauben und durchhalten lässt. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten aus der Perspektive von Römer 5. Und wenn du jetzt so ein bisschen in dein Leben hineinschaust, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann weiß ich und dann weißt du etwas von Bedrängnis. Das sieht bei dir anders aus als bei mir. Du weißt um die Situationen, wo du dich manchmal fragst, werde ich den Glauben durchhalten? Schaffe ich das wirklich? Ist das nicht zu viel? Kann ich das tragen? Liebt Gott mich wirklich noch? Kann ich diesem Gott noch vertrauen? Halte ich das noch aus, noch länger? Werde ich in 10, in 20 Jahren immer noch glauben? Und Paulus sagt, ja, das wirst du. Das wirst du. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Du hast den Heiligen Geist geschenkt bekommen von Gott, der in deinem Herzen glaubt und betet und liebt und aushält und ausharrt. Vertrau darauf. Vertrau dich diesem Heiligen Geist neu an. Gib ihm Raum in deinem Herzen. Lass ihn bei dir ankommen. Lass ihn durch dich wirken. Öffne ihm dein Herz. Wenn ihr mal so die Pfingstlieder, die über die Jahrhunderte gedichtet wurden, eins davon haben wir vorhin gesungen, wenn ihr die mal durchgeht, dann hat das mit dem Heiligen Geist immer auch so ein bisschen so ein interaktives Element, wo es darum geht, diesem Heiligen Geist auch Raum zu geben. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Und das ist meine Bitte an uns heute Morgen, dass wir dieses Pfingstfest neu als eine Chance und als eine Gelegenheit, ein Geschenk feiern, wo wir diesem Heiligen Geist Raum geben, wo wir uns ihm öffnen, wo wir dieses Gebet ihm beten und sagen, oh komm, du Geist der Wahrheit. Heiliger Geist, füll du mich aus. Nimm du das weg in meinem Herzen, was dieser Hoffnung im Weg steht. Nimm du das weg, was bitter ist in mir, was mich kalt werden lässt. Zeig du mir, Heiliger Geist, wo meine Liebe dabei ist zu erkalten, wo ich unversöhnt lebe, wo meine Unfähigkeit zu vergeben mich blind macht für deine Liebe, wo ich hart werde in meinem Herzen und wo ich anfange, an deiner Liebe zu zweifeln. Heiliger Geist, nimm du das weg. Ich will neu Raum geben dir, will mein Herz dir öffnen. Lasst uns dieses Pfingstfest so feiern, dass wir diese Bitte ihm aussprechen und dass wir unser Herz ihm öffnen. Paulus sagt, unser Leben steht auf sicherem Grund. Dein Leben steht auf sicherem Grund. Wenn du es auf Jesus Christus gebaut hast, dann hat dein Leben einen zweifachen Hoffnungsanker. Der eine Anker ist unverbrüchlich festgemacht am Kreuz. Das hat Jesus für uns getan. Ohne uns. Da waren wir noch nicht mal geboren. Da haben wir noch nicht mal an Gott gedacht. Da hat Gott schon für uns unser Heil vollbracht. Und der andere Anker ist in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dieser Heilige Geist, der schreit jetzt in uns, gib mir Platz, mach mir Raum, lass mich fließen, öffne dich, dass ich dir mehr schenken kann von dieser Liebe, mehr schenken kann von dieser Hoffnung. Mach mir Raum, erhöre mich, mach mir Platz in deinem Herzen, dann wird deine Hoffnung wachsen. Und dann wird deine Liebe fließen, deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu den Menschen. Wir wollen einen Moment still werden zum Gebet. Und Heiliger Geist, du kennst diese wunden Punkte in unserem Herzen, wo wir von der Bedrängnis unseres Lebens klein gemacht wurden, wo wir resigniert haben, wo unser Glaube klein und unser Mut schwach geworden ist. Du kennst diese Ereignisse, die Situationen, in denen wir stehen, wo wir uns fragen, ob wir das durchhalten, ob sich unser Leben lohnt und ob du uns wirklich lieb hast. Du kennst diese schlaflosen Nächte, wo wir uns fragen, wie dieses Mädchen, wo wir uns fragen, ob du uns wirklich lieb hast, ob wir uns wirklich auf dich und deine Liebe verlassen können oder ob das alles nur ein Trug oder ein schlechtes Spiel ist. Du kennst auch die Momente, wo wir uns fragen, ob wir überhaupt würdig sind deiner Liebe und uns selber klein machen und uns selber nicht annehmen können. Und wir öffnen uns jetzt diesem Strom deiner Liebe. Wir öffnen uns jetzt deinem Heiligen Geist. Wir öffnen uns, dass du selber, Gott, Heiliger Geist, neu in uns diesen Anker deutlich machst, dass wir gewiss werden, dass wir Hoffnung haben. Wir beten darum, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit Liebe und Hoffnung. Danke, dass diese Hoffnung uns nicht zuschanden werden lässt. Herr, wenn wir bankrott gehen würden, würdest du auch bankrott gehen. Du hast dich uns gegeben als Geisel und Unterpfand. Du kannst uns nicht preisgeben, weil du dich selbst nicht preisgeben kannst. Du kannst uns nicht loslassen, weil du dich selber nicht loslassen kannst. Du bleibst dir treu und deshalb bleibst du auch uns treu. Denn du hast deinen Geist in uns gegeben als Unterpfand der Hoffnung. Wir beten darum, dass du uns jetzt neu diesen Glauben stärkst und diese Liebe und diese Hoffnung, dass du dieses Feuer neu anfachst in unserem Herzen der Liebe, dass wir glauben und vertrauen können und dass wir diesen Glauben und diese Hoffnung und diese Liebe auch weitergeben können an andere, die diese Hoffnung nicht haben. Wir beten darum, dass es neue Pfingsten wird in uns, in unserer Gemeinde und in unserer Stadt. Wir beten darum, Heiliger Geist, dass du ganz neu unsere Herzen, unsere Gemeinde, diese Stadt und unser Land erfüllst und durchströmst und dass deine Liebe übermächtig wird und uns ganz, ganz unverbrüchlich, ganz, ganz unverbrüchlich fest bleibt in unserem Herzen, dass wir bei dir geborgen sind.